Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Was für eine grandiose Story. Die Band Steppenwolf ist bei den meisten wahrscheinlich auf ewig mit ihrem berühmtesten Hit Born to be Wild verbunden, mit Bildern von Rockern auf Schoppern, vielleicht auch mit einem diffusen Gefühl von der Weite Amerikas, Roadtrips mit echten Kerlen. Heute kommt ein Film in die Kinos, der die Geschichte hinter der Band erzählt. Und die ist sehr spannend und unterhaltsam. Regisseur Oliver Schwem hat 5 Jahre an diesem Film gearbeitet und ist uns jetzt aus München zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Schwem.
Schönen guten Tag, hallo.
Was wirklich nicht viele wissen, die vielleicht prägendsten Protagonisten, der Frontmann John Kay und Bassist Nick St. Nicholas, sind Kinder deutscher Einwanderer. Die haben sich in Toronto kennengelernt und sich dann auch später ziemlich spektakulär zerstritten. Wie sind Sie denn eigentlich auf diesen tollen Stoff gestoßen?
Die Initialzündung war ein Artikel von Matthias Greffrath, der 2008 in der Zeit, im Zeitmagazin erschienen ist, Der Wilde von nebenan. Und darin hat Matthias Greffrath John Kay, also geboren als Joachim Fritz Krauledat, als den größten Rocksänger bezeichnet, den Deutschland je hervorgebracht hat. Fand ich damals eine super Story, ist in meine Schublade gewandert der tollen Ideen, die vielleicht irgendwann einmal verwirklicht werden können. Und bei einem Umzug 2017 bin ich wieder auf diesen Artikel gestoßen und fand die Story auch 10 Jahre danach noch so spannend und so faszinierend, dass ich sofort John Kay kontaktiert habe per Mail. Wir haben dann häufiger telefoniert und er war dann relativ schnell einverstanden, dass wir diesen Film machen dürfen.
Und Sie haben nicht nur ihn überzeugen können mitzumachen, Sie haben auch noch wirklich tolle andere Protagonisten aufgetrieben. Yellow Biafra von den Dead Kennedys, Alice Cooper macht mit, Matthias Greffrath selbst, der ein Schulfreund in Deutschland von Frontmann John Kay war und der sich daran erinnert, wie der wegen seiner schlechten Augen ganz übel damals von den Jungs gemobbt wurde. Wir hören mal rein.
Und er konnte ja schlecht sehen. In dem Alter sind die Kinder ja brutal. Und einmal hielt einer von den Anführern und der sagte, Joachim, heute darfst du mal den Elfmeter schießen. Und legte ihm einen Backstein hinter den Ball und das war natürlich ausgesprochen fies.
Ja, das sind natürlich Storys, das sind ja für einen Regisseur totale Glücksfälle. War das schwierig, diese ganzen Protagonisten aufzutreiben? Also auch Alice Cooper, Yellow Biafra, das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Ja, also wir haben natürlich insgesamt über 3 Jahre gedreht und waren in der Zeit zweimal in Amerika und haben dort die Interviews eingesammelt, teilweise auch über Zoom, also waren dann nicht selbst vor Ort, sondern mit einem Team vor Ort. Aber die haben eigentlich alle wirklich bereitwillig und gerne mitgemacht, weil alle hatten irgendwie das Gefühl, ja, diese Band ist ein bisschen zu kurz gekommen, so in der allgemeinen Pop-Berichterstattung. Und es ist höchste Zeit, über diese wegweisende Band einen Film zu machen. Und das wirklich Tolle war, dass mir auch alle sämtliche Freiheiten gelassen haben. Niemand wollte irgendetwas im Nachhinein autorisieren. Auch John Kay und Nick St. Nicholas, die beide den Film jetzt vor 2 Tagen zum allerersten Mal gesehen haben, wollten nie irgendwie eingreifen, haben mir die totale Freiheit gelassen. Und das war natürlich ein Glücksfall, weil meistens ist es immer kompliziert, im Musikbusiness Filme zu machen. Dann hat man es mit Managern zu tun oder Künstleragentinnen und Künstleragenten, die reinreden möchten, vielleicht sogar mit Anwälten. Und ich hatte hier als Macher wirklich die totale Freiheit. Und das war natürlich ganz, ganz toll und habe ich auch allen Protagonistinnen und Protagonisten sehr hoch angerechnet, damit, dass sie mir diese Freiheit gegeben haben.
Und Sie haben auch noch so Glück mit diesen Protagonisten, denn die beiden, also gerade John Kay und Nick St. Nicholas, sind ja trotz ihrer über 80 Jahren unglaublich fit und wendig, was auch so die Erinnerungen betrifft. Also ich musste zum Beispiel sehr lachen, wie es war, als Nick St. Nicholas seinen deutschen Namen aufgegeben hat und sich dieses Rockstar-Synonym gegeben hat. Wir hören noch mal, wie das kam.
Klaus Karl Kassbaum, with those initials, I wouldn't get very far because KKK. And I'm not a KKK person. I don't wear bedsheet and pillows on my head and run after people. Somebody pointed out to me, you know, your initials are KKK. I said, well, no, they're not. They're NSTN, Nick St. Nicholas.
Ja, das ist schon einfach sehr, sehr lustig. Also als KKK, Ku Klux Klan Protagonist wollte er nicht weiter durchgehen und so kam dieses schöne, dieser Name Nick St. Nicholas. Von ihm stammt auch sensationelles Footage, Super 8 Filmmaterial aus den 60er Jahren. Das muss doch dann aber auch den Protagonisten enorm Spaß gemacht haben, nochmal so tief in die alten Zeiten abzutauchen, oder?
Ja, also wir haben einen ganz tollen Filmnachmittag gemacht mit Nick, der mit einer ganzen Sporttasche voll alter Super 8 Spulen aus dem Keller hochkam und gesagt hat, ja, vielleicht ist es noch von Interesse. Er hat auch noch einen alten Projektor. Er hat die Bänder selbst seit 1970 nicht mehr gesehen. Und dann haben wir uns die gemeinsam angeguckt, haben glücklicherweise auch alles aufgezeichnet, also auch den Ton mitgenommen und das dann später in den Film mit eingebaut, also sozusagen seine direkte Erinnerung. Und das war natürlich ganz toll, weil dadurch hat es nochmal eine ganz andere Form der Lebendigkeit und der Immersion bekommen. Also man ist direkt dabei in den 60er Jahren, weil ich wollte jetzt kein Altherrenfilm machen, so Opa erzählt vom Krieg, sondern wollte das wirklich so aus der Perspektive von damals immersiv gestalten. Und das ist natürlich gerade mit diesem Archivmaterial ganz, ganz toll gewesen.
Steppenwolf haben sich nach allen Regeln der Kunst als Band selbst zerlegt. Das hatte zu tun sicher ja, mit Drogen, mit diesem großen Erfolgsdruck, vielleicht auch damit, dass da ein paar sehr starke Egos aufeinander geprallt sind. War es nicht aber schwierig, auch diesen Egos jetzt gerecht zu werden? Also wenn es darum ging, nochmal zu erzählen, wie es wirklich war. Also gab es da nicht auch so ein Gerangel um die Narrative dieser Geschichte?
Es gab kein Gerangel, es gab auch da keine Schranken. Also beide wussten voneinander, dass sie in dem Film vorkommen würden. Es gab aber, sie hatten beide keine Lust, gemeinsam in dem Film aufzutreten. Also sie wollten nicht die Versöhnung zelebrieren. Es sind auch sehr gegensätzliche Typen. Der eine, also John, ist wirklich so der Macher, der Kontrollfreak, sehr berechnend, sehr apollinisch auf eine Art und Weise. Und Nick ist wirklich also sehr, ja, ist im Prinzip bis heute ein Hippie geblieben, anarchisch, sehr kreativ, sehr dionysisch. Und das war ein kleines bisschen wie Yin und Yang. Und deshalb war es dann ganz, ganz toll, als wir den Film jetzt in München vor 2 Tagen gezeigt haben, bei der Weltpremiere auf dem Filmfest, dass beide aus Kalifornien gekommen sind. Die wohnen lustigerweise eine halbe Autostunde voneinander entfernt, echt? Haben sich aber seit 1971 nicht mehr getroffen und waren verfeindet und kamen jetzt zusammen. Und es war wirklich ganz, ganz rührend. Also wir auch vom Team, wir hatten alle Tränen in den Augen und sie haben sich dann wirklich in den Arm genommen und haben Versöhnung gefeiert. Und das fand ich ja auch als universelle Message ganz großartig, dass dass Frieden letzten Endes immer möglich ist und vielleicht auch die einzige Lösung ist. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Und wir haben den Film am zweiten Abend nochmal gezeigt. Da haben sie 10 Minuten Arm in Arm auf der Bühne gestanden. Heute Abend zeigen wir ihn ein letztes Mal. Ich habe schon gemutmaßt, ob sie jetzt mit Brautkleidern heute Abend auf die Bühne treten und sich vermählen. Also ist es wirklich die große Blues Brothers-ähnliche Reunion.
Eine Frage habe ich noch, wo wir gerade bei berührenden Momenten sind. Die Schlussszene ihres Films, die führt uns ja gemeinsam mit John Kay in die Bachstadt Arnstadt nach Thüringen, wo der Mann dann auf Deutsch in der Bachkapelle singt. Das ist ein hochemotionaler Moment, sicher auch für den Musiker selbst, der ja hier in seiner Kindheit das letzte Mal war. Wie erinnern Sie sich an den Moment?
War natürlich für uns eine Riesenüberraschung, weil John hatte angekündigt, dass er etwas auf Deutsch singen würde, hat aber nicht verraten, welcher Song das sein würde. Und wir fanden das dann so stark, dass wir das in den Film zum Schluss genommen haben, wirklich nochmal als Kontrapunkt nach Born to be Wild, weil der Song natürlich auch letzten Endes sein Leben in gewisser Weise reflektiert, also am Brunnen vor dem Tore. Man muss dazu sagen, das ist jetzt auch eine spezielle deutsche Fassung gewesen. Wir haben den Film mit Kanada koproduziert. Es gibt auch eine englische Fassung, der endet ein kleines bisschen anders. Der endet jetzt nicht mit am Brunnen vor dem Tore. Aber uns war wichtig, also gerade für die deutsche Fassung, dass John auch auf Deutsch spricht, dass er auf Deutsch singt, weil das natürlich gerade im Kino uns dann doch nochmal auf einer ganz anderen, tieferen Ebene berührt, wenn die Sprache eben jetzt nicht nur Englisch und Pop ist, sondern es geht schon ans Herz.
In der Tat. Born to be Wild, eine Band namens Steppenwolf. Der Film von Oliver Schwehm läuft ab heute in den Kinos. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.